Nicht leicht beheben, über den Dummelbrüher weg,
einfach mal lupen.
Ja, hallo liebe Leute, einfach mal lupen begibt sich heute mal wieder auf ein bisschen anderes sogenanntes Terrain. Ich weiß, wir sind hier Montagabend, einen Tag vor dem Champions League-Spiel, Champions League-Auftakt von Real Madrid bei Celtic Glasgow, aber so ein Champions League-Gruppenspiel, reizt uns das noch? Große Frage. Deswegen sind wir natürlich auch ganz aktuell. Wie ihr wisst, alle sind Toni und ich ja beide riesen Basketballfans und aktuell läuft ja die Basketball-Europameisterschaft auch hier im Lande und es sieht sehr, sehr gut aus für unsere Deutschen. 3 Spiele, 3 Siege. Die Gruppenphase ist sozusagen schon gemeistert, überstanden und da haben wir uns gedacht, heute holen wir uns mal hier jemanden ins Haus, der aktiv dabei ist, nämlich Daniel Theiss, deutscher Nationalspieler.
Protagonist, aktiv dabei, da hört sich an, als wenn er Schiedsrichter ist.
Entscheidend,
oder so.
Entscheidend.
Er ist Protagonist.
Spieler, Player, ne? Unser Starting Center. Und ja, wir haben gedacht, das würde doch passen. Freuen uns sehr, dass er heute dabei ist. Ist ja nicht nur Nationalspieler, sondern auch aktiv in der NBA, aktueller Vizemeister in der NBA. Und ich freue mich da sehr drauf, muss ich sagen.
Ja, tipptopp. Also gestern habe ich kurz mit ihm geschrieben und da hatte ich schon das Gefühl, auch hat er echt Bock drauf und da haben wir das wirklich schnell organisiert. Was man dazu sagen muss, wir sind ja wie immer an einem Montagabend, das heißt nicht nur ich habe morgen Spiel, sondern auch Daniel spielt morgen gegen die Slowenen um Luka Doncic. Auch darüber werden wir natürlich sprechen und so habt ihr mal die Chance, nicht nur mich irgendwie mal immer einen Tag nach dem Spiel, wenn die Folge rauskommt, zu bewerten, sondern auch Daniel und die deutschen Basketballer und wir sind gespannt, aber dadurch, dass sie ja auch schon sicher qualifiziert sind für Berlin, für die Endrunde.
Und ich war schon bei einem Spiel dabei, Toni. Ich durfte das schon einmal vor Ort miterleben in Köln letzte Woche. Da war eine Riesenstimmung, davon kann er uns auch gleich nochmal berichten. Da war aber eine Riesenenergie in der Halle, was ich gar nicht so als selbstverständlich erfunden habe hier so in Deutschland, aber da war eine Riesen-Euphorie zu spüren. Mal gucken, wie er das wahrgenommen hat. Und dadurch, dass sie ja jetzt auch in der Endrunde schon stehen, die Endrunde kommt nach Berlin. Da weißt du ja, wer da vor Ort sein wird, ne?
Hast du wieder Tickets ergaunert?
See.
Erste Reihe? Front Row? Oder bist du eher so ein Taktikfuchs, da guckst du lieber von oben an und mit dem Headset für Gordon?
Erstes Spiel habe ich von oben geschaut, aber so erste Reihe wäre schon auch nochmal cool, ne? Mal so ein bisschen auch die Schiedsrichter da beeinflussen, kann man besser, ne? Nochmal einen Spielzug ansagen oder so, das ist alles dann, passt ja da besser.
Ja, naja, bleib du mal lieber sitzen, sonst geht das noch schief. Es hat ja ganz gut geklappt ohne dich. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind große Fans, natürlich auch von ihm und wollen jetzt mal reinhören, was los ist in der deutschen Mannschaft vor dem Spiel gegen Slowenien und vor allem vor auch dann, bevor der Umzug ansteht von Köln Richtung Berlin für die Endrunde. Ja, und hier ist er, Daniel Theiss. Ja, Daniel, hi und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Es ist ja relativ, wie soll man sagen, vollgepackt, dein Terminkalender aktuell. Also genau das Gegenteil von Felix. Vielen Dank, heute ist Montag. Das müssen wir natürlich erstmal allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, weil die Folge kommt ja Mittwoch. Da sind Daniel und ich schon wieder nach unserem nächsten Spiel. Das heißt, ihr könnt uns dann bewerten, wie toll wir waren oder auch nicht. Heute sind wir aber erstmal vor allem ein Tag nach dem dramatischen Double OT, würde ich mal sagen, Litauen-Spiel. Erstmal die wichtigste Frage, Daniel, wie geht's so ein Tag nach dem Spiel? Wie fühlst du dich?
Also erstmal hallo euch. Ja, wie fühle ich mich? Also natürlich mit den ersten 3 Spielen und 3 Siegen definitiv besser, als wäre es anders gekommen. Aber nee, natürlich körperlich merkt man so ein bisschen, jetzt 2 Tage in Folge Spiele gehabt, dann noch 2 Overtimes. Mhm. Aber ich meine, Leute, die es vielleicht mitbekommen, die in der Halle waren, die es so mitgesehen haben, die Stimmung war ja auch unglaublich. Ich meine, für uns ist es mit Basketball einer Heim-EM jetzt vor ausverkauftem Haus, das trägt dich dann natürlich auch. Ich meine, ihr kennt das vom Fußball, ist das normal für euch, vor in größeren Stadien mit 50.000, 60.000 plus zu spielen, dass wir mit dem Basketball jetzt bei einer Heim-EM die Halle mit 15.000 plus haben, ist schon echt wirklich geil.
Ja, das glaube ich, das glaube ich. Was, wie kann man sich das vorstellen?
Dann kommt man erstmal nach Berlin, ja. Da geht's jetzt richtig los.
Wie kann man sich das jetzt vorstellen bei euch so? Also wir haben ja auch dann mal einen Rhythmus, der anstrengend ist, aber spielen dann alle 3-4 Tage. Du hast ja gesagt, 2 Tage am Stück gespielt, jetzt heute auch nur einen Tag frei, aufs Spiel morgen kommen wir gleich ein bisschen. Was steht jetzt an so einem Tag wie heute an? Ist das wirklich einfach so, wo er sagt, pass auf, macht was ihr wollt, oder dann wirklich auch ganz klar Regenerationsgeschichten?
Erstmal hieß es, dass wir komplett frei haben. Also das wirklich, also Coach hat gesagt, kommt weg, macht was ihr wollt sozusagen. Natürlich wurde optional angeboten, in die Halle zu gehen, sprich Regeneration zu machen. Aber ich persönlich habe zum Beispiel entschieden, dass ich gar nicht erst in die Halle fahre, sondern ich habe dann im Hotel hier ein bisschen was gemacht. Ich habe mich hier aufs Fahrrad gesetzt, habe mich gestretcht, habe so Behandlung gemacht. Also ich war zum Beispiel heute so, dass ich gar keine Halle sehen wollte.
Ja, das verstehe ich. Das geht mir manchmal auch so mit dem Fußballplatz. Aber nicht nur einen Tag nach dem Spiel, das kann auch zwei Tage sein. du hast es eben schon gesagt, ne? Gerade diese Erfolgserlebnisse, ich glaube, also bei mir ist das immer so, die helfen schon irgendwie auch die Müdigkeit zu vergessen, oder?
Definitiv. Also ich meine, klar, wenn du Spiele verlierst, dann fühlst du dich am nächsten Tag nicht nur körperlich schlecht, du fühlst dich vom Kopf schlecht, machst dir wahrscheinlich Gedanken. Wieso verloren? Hättest du besser spielen können? Und ich glaube, da kommen einfach mehr Dinge zusammen. Und wenn du einfach erfolgreich spielst und die Spiele gewinnst, dann kannst du auch vielleicht deine eigene Leistung, die vielleicht nicht immer top war oder ist, kannst du dann auch ein bisschen weniger kritisch sehen, weil im Endeffekt zählt der Teamerfolg. Und ich glaube, das hilft einfach. Und jetzt einfach, wie gesagt, für uns, dass wir unsere Gruppe ist, wurde ja so ein bisschen als die Todesgruppe jetzt von der Eurobasket so ein bisschen getauft, und dass wir jetzt aus den ersten 3 Spielen 3 Siege natürlich rausholen, gibt uns natürlich einen nochmal einen Push, auch mental vor allem.
Klar, klar. Aber die Frage ist ja auch speziell an dich, auch natürlich mit dem Hintergrund. Ich meine, nicht nur, dass du eine sehr, sehr lange Saison hattest, da kommen wir auch gleich nochmal kurz, du bist ja auch mit leichten Problemen am Knie ins Turnier gegangen, hast, glaube ich, wenig Vorbereitung gehabt jetzt auf das Turnier, musstest aber dann doch irgendwie auch sehr, sehr schnell in das Turnier eingreifen. Wie sieht es mit dem Knie aus? Kriegt das die Belastung gut hin bisher?
Ja, wie du sagst, war auf jeden Fall in der Hinsicht ein interessanter Sommer. Ich meine, nach der langen NBA-Saison hatte ich, glaube ich, eine Woche, maximal 2 habe ich halt wirklich wenig gemacht. Dann musste ich halt schon wieder voll angreifen. Ich meine, bis dahin war alles gut. Training ist nochmal was anderes. Und dann im ersten Vorbereitungsspiel gegen Holland habe ich einen falschen Schritt gemacht und habe mein Knie halt einfach wie nachgegeben. Es war dann schwer zu sagen, was es genau war, Richtung ein bisschen Patella, dann der Außenmeniskus war wohl die Aufhängung und so ein bisschen. Ich glaube, einfach auch vielleicht ein bisschen Verschleiß über die Jahre, da waren alles, und dann war natürlich nicht optimal für mich, weil, klar, ich meine, ich habe mich gefreut auf die Heim-EM und auf einmal stand so alles auf der Kippe. Und dann habe ich wirklich alles dafür getan. Ich habe meinen eigenen Physiotherapeuten seit 2 Jahren, mit dem ich dann täglich gearbeitet habe, mit Simon Eden. Dann war ich in München beim Dr. Müller-Wohlfahrt 1,5 Wochen, hab da das ganze Programm mitgenommen von
paar Spritzen,
von Bestrahlung, von Training dort. Also ich habe alles gemacht, was nur möglich ist. Und bevor die Deadline war für den EM-Kader, musste ich halt die Belastung hochschrauben und halt trainieren, um zu gucken halt, ob es geht. Und es war gut. Und dann halt im ersten Spiel, klar merkst du da ein bisschen, ich meine, ihr wisst es ja selbst, Training ist Training. Also du kannst aus einer Verletzung kommen, trainieren, wie du willst, aber der Spielfluss ist dann doch nochmal alles ganz anders. Es ist unkontrollierte Bewegung, wurde vielleicht dann doch mal ein bisschen was mehr. Dann habe ich natürlich gleich, kurz vor der Halbzeit, weiß ich noch ein Knie, genau übers Knie bekommen, wie ein Pferdekuss. Was nicht sehr.
Das ist auch immer die Scheiße, ne? Egal, wo du was hast, du kriegst genau da einen drauf.
Genau da. Du hast so viele Stellen am Körper, wo was hinkommen könnte. Und dann, das war nicht ganz hilfreich, aber jetzt über die nächsten Tage, jetzt ist es gut geworden.
Solltest du eigentlich im ersten Spiel noch ein bisschen geschont werden, weil du ja eigentlich auf der Bank warst, aber dann hat der Wobo nach 10 Sekunden 2 Fouls gehabt, glaube ich, also gefühlt nach 10 Sekunden. Da musstest du direkt ran, oder?
Ja. Also der Plan war wirklich, also ich habe mich mit Gordon Herbert davor hingesetzt, dass es hieß, ich meine, das Bobo hat die ganze Vorbereitung gemacht, hat gut gemacht, und ich habe halt 2,5 Wochen verpasst. Das ist halt so abgesprochen, dass er anfängt, die Minuten spielt und ich dann reinkomme und dann schaue, wie es halt geht. Und dann war halt so, ich glaube, nach wirklich 53 Sekunden oder sowas, ich habe mich gerade aufs Fahrrad gesetzt und dann hieß es, ja, komm mal, ich so, oh, okay.
Ich wollte gerade sagen, weil ich war in der Halle und du saßt ja nicht mal direkt auf der Bank, du musstest erst noch geholt werden, weil du noch gar nicht eigentlich bereit warst, reinzukommen, ne? Ich konnte das so ein bisschen beobachten, das war ganz witzig.
Ja, da hieß es, ja, setz dich ein bisschen aufs Fahrrad, dass du in Bewegung bleibst und dann sagen wir dir Bescheid, ey, gerade hingesetzt.
zweites Viertel, dass du bereit bist.
Ja, wirklich. Aber ja, und dann ist es gerade zum Glück so, dass die Jungs echt, egal wer gerade auf dem Feld steht, getragen wird und wir spielen echt alle gut als Team zusammen, dass ich jetzt nicht irgendwie gezwungen bin, 35 Minuten zu spielen wie verrückt und halt wirklich durch Schmerzen gehen, sondern gerade so im ersten Spiel hat man noch gesehen, dass Johannes Thiemann hat wirklich unglaublich gut gespielt. Und wirklich, dass es gerade vom Team passt, ist echt super, dass die Leute, ich meine, wir gestern gesehen hatten mit Dennis hat uns zum Teil dann in Phasen getragen, dann war es Franz, der unglaublich gespielt hat, dann war Odo Loh von der Bank kommt mit unglaublich viel Selbstbewusstsein und ich glaube, das macht es uns einfach gerade einfach, also wirklich, dass es einfach Spaß macht auch, uns zuzuschauen und für uns auch selbst einfach da draußen zu sein und einfach nur wirklich zu zocken.
Das kommt auch rüber so. Aber im Basketball gibt es ja immer den berühmten sechsten Mann, der ist wirklich, hast es ja auch selbst gesagt, schon diesmal wirklich das Publikum auch, oder? Also ich habe es beim ersten Spiel vor Ort miterlebt, da war schon eine krasse Energie in der Halle. Das ist so eigentlich schon der sechste Mann fürs Turnier, oder?
Definitiv. Und wir freuen uns natürlich. Ich meine, es sind nicht alle in Deutschland, die Basketballen sind relativ klein normalerweise. Und wenn man dann auf einmal eine ausverkaufte Langzeit-Arena hat mit, ich glaube, 19.000, mit der Dirk Nowitzki-Zeremonie davor, wo alle natürlich noch mal ein bisschen also gehypter sind und die Energie bringen. Dann hat man natürlich auch Teams jetzt dabei, wo gegen Bosnien, wo extrem viele Bosnier in der Halle waren, was ja so gestern beim Spiel, es waren definitiv mehr Litauer da als deutsche Fans und wir wurden bei einem Heimspiel wirklich komplett ausgebuht am Anfang, aber was natürlich dann auch wieder cool ist. Also wie gesagt, solange die Halle voll ist und die Stimmung da ist, macht es einfach echt mega Spaß.
Sag nochmal so, was so für euch so als Mannschaft so die Stärke ist. Also mein Empfinden war ja so schön, dass ihr schon zumindest im ersten Spiel, was ich vor Ort gesehen habe, eine starke Defense gespielt habt. Ich meine, du, Franz Wagner, Dennis, ihr steht ja auch so ein bisschen im Fokus als NBA-Spieler. Ist es wichtig, da eure Erfahrungen aus der NBA einzubringen oder ist da wirklich jeder Einzelne, der da seine Stärken einbringt, gerade was die Defense auch im ersten Spiel war?
Nein, ich denke, es ist so ein bisschen von allem etwas. Also klar ist der Fokus dann ein bisschen mehr auf, was heißt die NBA-Spieler und sowas, aber ich meine, wir haben so viele Euroleague-Spieler dabei, die auf extrem hohem Niveau seit Jahren spielen und wie gesagt, ich glaube, als uns macht es einfach aus dann als Team und unsere Identität will das oder soll sein, was vom Coach vorgegeben wird, einfach Zusammenhalt und Verteidigen und es war ganz witzig, wir hatten vor dem Spiel in München gegen Slowenien, dem letzten Vorbereitungsspiel, Ron Herbert ist halt mega Eishockey-Fan, er ist Kanadier und Eishockey ist für ihn wirklich alles und dann kam
ja, irgendwann falsch abgewogen.
Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ja, irgendwie war es dann so und dann kam halt, hatten wir ein Meeting und dann hat er halt auf die Tafel geschrieben, dass so sagt er, Racehorses und Pigs. Und da hat er gesagt, dass jedes Team braucht halt beides und dass die Pigs brauchen keine Racehorses sein, aber die Racehorses müssen halt so ein bisschen Pigs sein, dass halt das Team funktioniert. Vielleicht, er hat selbst gesagt, so die Wortwahl mit Pigs und ist nicht zu 100% eintreffen, aber jeder hat verstanden, was er meinte. Ich meine, ja, ist ja im Fußball genauso. Also du brauchst nicht, jeder so muss nicht der Superstar sein und seine 30 Tore in der Saison schießen, aber der Superstar muss halt genauso mit fürs Team arbeiten.
Ja, total. Total.
Genau, und das haben die Leute wirklich alle verstanden. Und unser Krafttrainer Arne hat dann auch so ein Bild davon machen lassen mit einem, so ein Pferd mit einem Schweinekopf drauf. Und das haben wir direkt als T-Shirts machen lassen einfach. Und wie gesagt, jeder hat das wirklich direkt verstanden und hat es wirklich so aufgenommen, dass es darum geht, dass wir arbeiten. Wir haben talentierte Spieler. Aber wir zählen jetzt, vor der EM hieß es nicht, dass wir in den Favoritenkreis zählen, sondern dass wir müssen dafür arbeiten. Und ich glaube, zu der Frage zurückzukommen, ist, das macht uns als Mannschaft aus, dass wir zu 100% zusammenstehen und als Team kämpfen.
Ja, Naja, das glaube ich auch. Also ich meine, es zeigen ja auch ein paar andere Ergebnisse. Ne? Ich meine, ich glaube gestern Belgien schlägt Spanien, Bosnien schlägt Slowenien. Das sind ja Geschichten, wo man jetzt nicht sagt, das talentiertere Team gewinnt. Ne? Und so wie du eben gesagt hast, ihr seid vielleicht auch nicht als Top-Favorit ins Turnier gegangen. Zeigt aber dann auch irgendwie, was auch möglich ist als Team, oder? Also gegen jeden Gegner eigentlich. Habt ihr schon gezeigt, und wenn es weit gehen soll, wird das ja noch mal ein paar Mal so sein, ne? Dass ihr da auch total als Team auftreten müsst, oder?
Ja, vor allem jetzt bei der Gruppe, die wir bekommen haben, war es halt wirklich so, dass viele haben uns dann halt, ich würde nicht sagen schon abgeschrieben, aber halt so, ja, oh, kommen die überhaupt aus der Gruppe raus? Der Fokus auf Slowenien, Frankreich, Litauen, so, das war der Fokus. Mhm. Und dann so, ja, okay, Deutschland, ja, gute Spiele, aber wer weiß, wie es läuft. Und ich glaube, das hat uns auch so ein bisschen in die Karten gespielt, dass, ich würde nicht sagen, dass uns die Frankreich oder sowas unterschätzt hat, aber wir waren halt wirklich so ein bisschen in der Underdog-Rolle und haben das einfach komplett ausgelebt. Und wie gesagt, andere Teams haben vielleicht talentiertere Spieler oder so, aber wir haben vor dem Turnier als Team gesagt, pass auf, wir brauchen uns vor niemandem verstecken. Wir haben Respekt vor, wir respektieren die Mannschaft, aber irgendwann ist es auch für uns an der Zeit halt aus dieser zu großen Respektschiene oder aus den Schatten halt rauszukommen.
Vor allem auf dem Platz, da vergisst du das ja sowieso. Da ist es, weißt du, beim Fußball sagst du immer, geht bei 0-0 los, und bei euch ja genauso. Ich meine, du musst dann eben auch als Favorit erstmal gewinnen, ne? Und dann, wenn da ein Deutschland kommt mit Topspielern als Topmannschaft, da mit 18.000 im Rücken, oder auch mal nicht, so wie du gesagt hast. Was ist es denn für dich selbst oder für euch intern im Team irgendwie so, dass ihr ein klares Ziel habt oder wo ihr sagen würdet, boah, ab dann würdest du das auch als Erfolg werten, oder sagst du dir jetzt einfach mitten im Turnier, pass auf, scheißegal, alles raushauen und dann schauen wir, wo die Reise hingeht?
Nein, wir haben vor der EM als Ziel ausgegeben, wir haben gesagt, wir wollen eine Medaille. Also das war ganz, das war wirklich ganz klar, also die Gruppe hin oder her, wir haben eine Heim-EM, das ist, wie du auch gesagt hast, mit den eigenen Fans, den 6 Mann im Rücken, ist es nochmal, also, oder auch nicht bei manchen Spielen. aber ist das natürlich die Chance, also jetzt
nach. Aber ist ja auch geil, du hast ja gesagt, das ausgepfiffen werden ist ja auch geil. Also, ich freue mich morgen auch schon wieder. Celtic Park auswärts gegen Celtic Glasgow.
Ja, glaube ich, ey, das muss auch mega sein, oder?
Da brauche ich auch keinen, der mir zujubelt. Ja. das war so geil.
Genau, also wirklich, also wir haben gesagt, von Anfang an, pass auf, wir haben eine gute Mannschaft, wir müssen halt über den Kampf und alles rein, aber wir wollen eine Medaille und das ist unser Ziel. Mhm. Und was wir immer ganz gut gemacht haben als Team jetzt auch und auch von Dennis abwärts dann einfach, dass es immer hieß nach jedem Spiel, pass auf, es ist nur ein Spiel. Also nach dem Frankreich-Spiel, wir haben in der Gruppe noch 5 gehabt, wir können nicht nach dem Frankreich-Spiel sagen, oh, wir haben Frankreich geschlagen und jetzt kommen wir auf Wolke 7 und sind happy. Und dann hat man gesehen gegen Bosnien auf einmal, Bosnien spielt halt sehr körperlich, physisch, haben uns auch Sachen rausgenommen und auf einmal bist du zur Halbzeit mal mit 5 hinten und denkst dir, oh,
klar.
So, und das war einfach, aber ich glaube auch genau das Gleiche jetzt, auch nach dem Litauen-Spiel gestern war wieder so anders, über mit 2 Overtimes als ganze Zeit gekämpft und das, ich glaube, das zeigt so ein bisschen wirklich die Breite vom Team und dass wir jetzt gerade so durch Phasen gehen, wo alles so ein bisschen ist. Frankreich lief alles wirklich für uns, Bosnien war so eine Halbzeit und dann gestern mit zweifacher Overtime natürlich plus Schiedsrichter-Geschichten haben wir es trotzdem überstanden.
Ja, beim nächstes Jahr können die den
Freiwurf kann man schon mal vergessen.
den können die nächstes Jahr da in der leeren Halle nochmal nachholen, wenn sie wollen. Lass uns doch noch kurz vorausblicken auf morgen. Wie ist jetzt eigentlich, also gestern habe ich mich nochmal kurz natürlich irgendwie nochmal informiert, was jetzt vielleicht noch irgendwie möglich ist. Also jetzt Berlin ist ja relativ sicher jetzt schon, oder? Oder fehlt da noch irgendwas?
Nee, Berlin ist sicher und um es kurz und knapp zu halten, wenn wir morgen das Spiel gewinnen oder wir gewinnen morgen das Spiel gegen Slowenien, dann sind wir auch als Tabellenerster durch die Gruppe.
Ja, dann lass uns doch kurz auf morgen gucken. Also, glaube ich, einer der Favoriten, ne? Wenn man das so sieht, auch auf den Titel, haben wir zwar gestern auch verloren gegen Bosnien, was wahrscheinlich auch ein bisschen überraschend war, aber was erwartet euch da bei den Slowenen? Sagen wir mal, außer Luka, über den können wir gleich nochmal ganz kurz sprechen.
Ja, da habe ich, bevor ich hier alles angefangen habe mit euch, da habe ich schon gehört und mein Research gemacht und dass ihr sehr, sehr große Mavs-Fans seid.
Ja, das tut uns leid.
Ah, es ist alles okay.
Mit Dirk. Aber das ist auch Luca. Die Schuld von dem Deutschen da, ja, ja, ja. Von dem anderen.
Und jetzt so ein bisschen Luca, also ich bin da schon informiert. Nein, ach Quatsch. Also ich meine, Luca. Also wirklich, das kann man, man muss einfach probieren, ihn irgendwie ein bisschen im Zaum zu halten, was die Bosnien ja, glaube ich, also die haben es gestern genau das Gleiche. Also ich meine, klar, ein bisschen Wurfpech hat er gehabt. Ich glaube, er ist mit 0 von 9 oder sowas aus dem Spiel gegangen von der Dreilinie.
Von draußen, ne?
Aber auch das, ey, einfach physisch ihn genervt die ganze Zeit und nicht einfach spielen lassen. Ich glaube, im Fußball im Mittelfeld, wenn dich keiner anfasst das ganze Spiel oder dich attackiert und du kannst deine Pässe von links nach rechts, nach vorne, nach hinten spielen,
klar,
dann ist es auch easy. Aber wenn dir jemand die ganze Zeit auf den Fuß tritt und hier ein bisschen, dann bist du auch genervt, ne?
Das ist korrekt.
Und ich glaube, das haben die Bosnier gestern einfach gut gemacht. Ich glaube, das müssen wir so ein bisschen auch übernehmen. Also du musst einfach so, Luca wird trotzdem seine Sachen machen, vor allem jetzt nach einem Spiel wie gestern, dass er wohl einfach für seine Verhältnisse ja echt schlecht war. Ja, das muss man dann gucken, dass man ihn einfach im Zaun hält und vor allem einfach sein seine Team mit seinen Supporting Cast halt nicht ins Spiel kommen lässt.
Total. Ich glaube, das ist ja auch, glaube ich, die große Stärke von ihm, ne? Dass er ja nicht nur, sage ich mal, dass er ja so schwer zu verteidigen ist, glaube ich, weil er selbst, glaube ich, das ganze Repertoire hat, sondern weil er auch halt auch dann irgendwie immer noch den freien Mann sieht, ne? Ja. Und den dann meist noch findet. Von daher wird das schon werden. Gesunde Aggressivität, ne?
Definitiv.
Was wir, aber lass was ihn wir so dann und was man ja ab und zu in den
und das ist ja nee, aber das ist ja auch zum Beispiel bei uns im Team, die Leute haben ja auch Bock, wenn du so Matchups hast. Also wir haben jetzt, der Nick Weiler-Bepp ist defensiv unglaublich stark, das hat er schon im Spiel in München gezeigt gegen Luca. Wir haben Franz, der dann auch so Matchups haben will, mit seiner Größe, seiner Länge, und das kommt dann einfach da rein. Also wenn du einen MVP-Kandidaten aus der NBA hast, dann willst du den, jeder hebt da seine Hand und sagt, hey, ich bin damit verteidigen sozusagen, weil das wirklich jeder und sagt, ich kann das, ich mache das fürs Team, und ich glaube, das wird einfach mega Spaß für uns alle morgen.
Das ja, definitiv. Da sind wir auf jeden Fall auch auf deutscher Seite morgen.
Was hat
auch gegen Lukas?
Was hat er? Ich meine, ihr werdet ja auch dann in Vorbereitung immer mit Sicherheit auch ein bisschen über ihn sprechen. Ich meine, du kennst ihn noch besser als andere, weil du ihn natürlich in der eigenen Liga hast. Was hat er da mittlerweile für ein Ansehen, für ein Standing auch in der Liga? Ich meine, ich glaube, er ist jetzt ein paar Jahre da, ist immer noch erst 23, aber wie sehen die ihn drüben in Amerika? Ich glaube, wenn du hier aus Europa drüber schaust, ist das einfach, glaube ich, Wahnsinn, was er da spielt bisher schon in den jungen Jahren. Ne?
Ja, gar keine Frage. Also das sein Spiel, was aus der Euroleague von Real Madrid.
Ich habe ihn hier noch kennengelernt.
Ja, genau, da als kleiner Teenager so sprungfrei hat er da schon gespielt, seine Pässe durch die Beine gemacht, teilweise Spaß. Das hat er halt wirklich so in die NBA gebracht und spielt einfach so. Er spielt sein Tempo. Ich glaube, das macht ihn einfach so besonders ist ein bisschen ähnlich wie Jokic, wo Leute mal sagen, oh, die sind nicht die schnellsten, die sind nicht die athletischen, die können nicht hochspringen, aber die lassen sich halt nicht davon beeinflussen, sondern die spielen ihr Tempo. Luka ist ein 2 Meter Point Guard, der seine Größe unglaublich gut nutzt und auch Matchups, er postet kleinere auf, wenn er größere hat, er weiß, wie auch gesagt, das andere mit in Szene zu setzen, seine Würfe zu kreieren. Und er ist definitiv, also wie auch immer die Listen, was Leute sehen, aber also Top 10 definitiv. Und man hat es in den Playoffs gesehen und natürlich kommt es jetzt immer darauf an, glaube ich, über die nächsten Jahre einfach, wie erfolgreich halt man als Superstar sein Team halt macht. Und ich denke, daran wird man halt am meisten gemessen.
Total. Ich meine natürlich auch, was für ein Team sie ihm dann irgendwie auch hinstellen. Ne? Ich habe ja leichte Zweifel für die nächste Saison. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber man merkt schon beim Erzählen, wenn du aufzählst, was er alles kann, wie du Bock bekommst, ihn da morgen zu verteidigen.
Definitiv, also wirklich. Ey, sein Spiel ist ja wirklich, ich meine, man weiß oft, was kommt, wenn er zum Beispiel bei einer linken Hand hat mit seinem Stepback. Aber er ist halt wirklich 2 Meter groß, sein Wurf ist relativ weit oben hinten und dann musst du auch mal manchmal, auch wenn du ihn gut verteidigst, dann musst du halt manchmal hoffen, dass er einfach daneben wirft.
Ja, klar. Ja, das ist korrekt.
Das wird schon klappen. Hat ja in der WM-Quali auch ganz gut geklappt.
Ja, also wirklich, da haben die Jungs, die gespielt haben, haben es echt gut gemacht, haben ihn halt echt so ein bisschen genervt. Und es ist natürlich auch ein bisschen Unterschied für jemanden, der in der NBA Superstar ist und dementsprechend auch Pfiffe bekommt, sage ich mal jetzt, also bevor ich hier Ja, ich darf nur mit einer Abhole, aber nein, aber das ist natürlich schon mal was anderes.
Ich meine, Vermutung für morgen.
Vermutung. Fieber-Basketball ist halt einfach physischer, als es die NBA zum Teil einfach zulässt, vor allem halt gegen Superstars. Und ja, ich glaube, das ist dann manchmal vielleicht doch so eine kleine Umstellung für einige Spieler, die dann hoffen oder manchmal auf den Pfiff gehen, um gewisse Bewegungsabläufe haben sie ja schon, um genau so halt einen Pfiff zu bekommen, um ihre Freiwürfe zu bekommen, und das in der Fieber halt manchmal dann nicht so ist. Mhm. Und ich meine, man hat es, wie gesagt, in den letzten paar Tagen ja gesehen mit Spielern, wie viele Beschwerden es gibt, was für Fehler passieren. Und vielleicht ist das dann auch so ein bisschen, wo man vielleicht aber Luca dann morgen für uns persönlich einfach so ein bisschen in den Kopf reingehen kann. Man muss ihn, wie gesagt, einfach ein bisschen einfach nerven.
Ja, ja. Das stimmt.
Das ist richtig. Das hilft bei Toni auch immer.
Ja, ich glaube auch. Ich meine, wie ich gesagt, wenn dir jemand die ganze Zeit auf die Füße tritt und dich hier jedes Mal, wenn du einen Pass spielst, sich danach nochmal umrempelt, dann irgendwann gehen die auch, ne? Die Nerven durch. Also egal, wie ruhig du bist oder nicht.
Ja, natürlich nervt's, wenn du jedes Mal, sag ich mal, bei der Ballannahme schon jemanden da hast, der dir dann auch noch selbst wenn du passt, dann danach noch kurz auf den Fuß tritt. Ja, natürlich ist das viel unangenehmer als so wie du vorhin gesagt hast, wenn du machen kannst, was du willst, ne? Das ist definitiv klar. Ja, das stimmt.
Aber bleiben wir mal kurz noch, Daniel, in der NBA, aber auch bei dir. Es war ja jetzt für dich so die letzten anderthalb Jahre auch relativ wild, nachdem du in der ersten Zeit bei den Celtics bist du dann zu den Bulls im März 21, relativ schnell im Sommer dann zu den Rockets und dann wieder zurück, dieses Jahr im Februar zu den Celtics. Ist ja fast schon normal in der NBA, so ein Werdegang. Bist dann, wie gesagt, auch Vizemeister geworden diese Saison. Jetzt Indiana Pacers. Ist das schon sicher oder wachst du morgen auf und bist wieder beim anderen Verein?
Ich glaube, alleine das, was du gerade alles aufgezählt hast, habe ich auch in den letzten wirklich anderthalb Jahren gelernt, dass die NBA ist einfach striktes Business. Also das ist wirklich, also ich habe mit ein paar Leuten gesprochen und da war so das beste Beispiel, was mir genannt wurde, ist so ein bisschen wie früher, wenn du Panini-Sticker hattest. Also wirklich, wenn da hast du einen guten oder einen mit den Glitzer-Hintergrund, der halt besonders ist, tauschst du gegen drei oder zwei und so ist es halt leider ein bisschen. Ich meine, klar, man, Leute sagen immer, oh ja, die Leute oder die Spieler verdienen gut und das ist ja, dann kann es nicht so schlimm sein. Ja. Auf der einen Art, wenn du alleine bist, kein Problem. Du packst deine zwei Koffer, du gehst, aber wenn du Familie hast und wie ich auch selbst mit zwei Kindern, Tochter kommt jetzt in die erste Klasse auch und dann ist es so.
Ja, ist halt Wahnsinn.
Man, das ist halt echt Wahnsinn. Wie ist der Wahnsinn? Es ist halt echt. Also ich muss sagen, es ist auf Deutschland wirklich scheiße, weil du deine Kinder, du reichst immer wieder aus dem Leben einfach so raus und wo halt gerade Freunde gemacht werden und, keine Ahnung, ein neues Leben aufgebaut wird, dann ist es halt echt schnell wieder vorbei. Und
ja, speziell für die Kinder ist eine Katastrophe. Also ich könnte es so ein bisschen nachempfinden auch jetzt, weil das auch alles weil meine jetzt auch so ein bisschen Schulalter, Kindergartenalter und so alles haben. So. Und ist auch nicht unnormal, dass du natürlich dann mal weggehst. Ich meine, der große Unterschied ist ja im Fußball, dass du, wenn du 5-Jahres-Vertrag hast, dann kannst du 5 Jahre bleiben. So, dann entscheidest du nachher selbst, wenn du gehen möchtest. Ne? Das ist ja bei euch ein Wahnsinn. Und wir haben auch, Dirk war ja hier auch schon zu Gast und da haben wir auch drüber gesprochen. Ich meine, er hat dieses Gesetz ja für sich so ein bisschen außer Kraft gesetzt, dadurch, dass er ewig bei Dallas war. Aber grundsätzlich finde ich das auch echt, also finde ich echt schwierig. Und genauso wie du sagst, alleine, okay, auch das ist schon schwierig, finde ich, weil sich auch an Mannschaften, Städte zu gewöhnen, einspielen und so weiter, ist ja alles nicht möglich. Aber steht es für dich dann jetzt fest, dass du die Saison bei den Pacers beginnst? Ist Coach Carlisle eigentlich da noch?
Der ist da, ja. Aber, der ist da. Aber es steht noch ein bisschen in den Sternen. Also wirklich, weil ich meine, ich war halt in dem Brockton, die da mit drin, aber Indiana ist genauso, die sind so im Rebuild, die haben viele junge Spieler, dass ich da von meiner ganzen Philosophie gar nicht so reinpasse. Jetzt muss man halt wieder schauen, wo vielleicht was hingeht, wo es reinpassen würde und dann kommt's wieder, dann müssen wir wieder ein paar Panini-Karten rausholen und tauschen vielleicht. Ja, ist halt leider so. Na klar hofft man sich immer, ich meine, ich war die ersten 3,5 Jahre oder dann bei den Celtics, wo man sich dann doch schon so wohlfühlt, wo man halt dann vielleicht so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen naiv dann wird, weil man denkt sich, oh, mir kann das nicht passieren, auch wenn man immer so ein bisschen, aber nee, ich bin sicher, mir passiert das nicht.
Man hofft,
genau wie du sagst, und dann ist es aber einfach so. Aber wir haben jetzt für uns entschlossen, zum Beispiel auch, egal wo die Reise hingeht, dass Boston ist Homebase für uns, das bleibt so, bleibt zu Hause einfach, weil ich habe wirklich Koffer packen jedes Mal, nee. Also den ganzen Hausstand, das ist echt irgendwann zu viel. Und jetzt haben wir beschlossen, wir bleiben in Boston wohnen. Wenn man irgendwo hingeht, man miete was mit Möbel, man nimmt das Nötigste mit und dann macht man es so erstmal.
Aber die Tür für Boston ist zu für diesen Sommer oder gibt es da noch irgendwie kleine Hoffnung? Ich meine, du bist ja schon mal zurückgekommen und du hast ja auch immer betont, dass du dich da extrem wohlfühlst. Ich meine, ihr hattet eine total erfolgreiche Saison. Du hast da absolut deine Rolle gehabt, auch in dem Team für den Erfolg. Ist das ausgeschlossen?
Naja, ich denke, ausgeschlossen ist wirklich da gar nichts mehr. Wirklich. Ja,
was mit Dallas? Also,
das ist ein Deutscher, ich glaube Maxi Kleber. Zwei Deutsche in einem Team, ich glaube, wir bleiben ein bisschen.
Passt nicht, oder?
Verteilen wir uns. Nein, ach Quatsch. Ausschließen würde ich gar nichts mehr. Ich bin froh, dass ich mich jetzt so ein bisschen hier auf die Eurobars konzentrieren kann. Mein Vertrag ist noch, ich habe 2 Jahre noch garantiert. Das heißt, finanziell auf der Hinsicht brauche ich mir keinen Kopf machen, aber natürlich hoffe ich persönlich auch darauf, dass ich halt ein Team zu Hause in der Hinsicht finde, wo ich reinpasse, wo ich mich wohlfühle, wo ich eine Rolle habe, wo ich spielen kann.
Ja, und wo vor allem auch so ein bisschen Aussicht auf Erfolg ist, ne? Ich meine, du hast ja immer diese 3-4 Teams im Jahr, die, wo du vorher schon weißt, wo die Reise hingeht und das nicht nach oben. Und wenn du das schon vor der Saison weißt, das ist ja auch frustrierend, oder? Also wenn du jetzt, keine Ahnung, so wie jetzt die letzten Jahre, keine Ahnung, Rockets als Beispiel oder sowas, wo du weißt vorher, okay, das geht vielleicht in 2-3 Jahren wieder bergauf, aber jetzt, das wird erstmal nix. Ja. Erstmal das Ziel, so viel wie möglich Spiele verlieren. Weißt du? Das ist ja, macht ja auch keinen Spaß, oder?
Nee, definitiv nicht. Vor allem, wenn man einfach ein bisschen Ehrgeiz hat und man möchte gewinnen und immer gut spielen und dann so.
Klar.
Manche, wie du sagst, manche Teams, die haben einfach so offiziell das Ziel, ja, Rebuild, wir sind okay mit 15 Siegen und wir wollen den hohen Draftpick. Das so, also für mich persönlich, da bin ich viel zu ärgern. Das tut halt echt weh, so nach verlorenen Spielen. Ich gehe nach Hause und denke darüber nach. Und das tut mir echt wirklich weh, wenn ich da sitze und denke, oh, wir haben verloren. Und wenn ich mir dann, wenn man dann überlegt, dass man 60 Spiele verliert, dann ist, glaube ich, dann bewege ich mich keinen Meter mehr aus meinem Bett rausgefühlt. ich glaube auch da. Ich meine, ich bin jetzt 30 und deswegen passe ich jetzt so in den Rebuild. Wird es wahrscheinlich schwierig und deswegen hoffe ich, dass jetzt vielleicht mit der Eurobasket hier, mit erfolgreich spielen, gesund bleiben, dass sich da dann vielleicht noch weitere Türen einfach öffnen.
Ja, das hoffen wir
nicht
auch.
Sicherheit. Ich glaube nicht, dass du dafür eine gute weitere Eurobasket spielen musst. Ich glaube, da hast du mehr als deine Spuren hinterlassen. Ich meine, du bist Vizemeister, ne? da muss man hinkommen.
Ja, ich meine, Hätten wir die Meisterschaft gewonnen, wäre es wahrscheinlich auch alles ganz anders gekommen, weil ich meine, wie gesagt, ihr wisst es ja selbst, wenn du erfolgreich bist als Team, dann wird wenig gemacht, also dann sind weniger,
klar.
So und deswegen, aber ja, ich bin auf jeden Fall, muss ich auch mal sagen, ist auf jeden Fall cool, wie viel Fußballspieler, Nationalspieler, einfach wie viel doch Interesse am Basketball ist. Also ich habe es jetzt für die letzten Jahre immer und immer wieder mehr mitbekommen und ich finde es echt cool.
Nein, ist auch.
Ist in Deutschland nicht ungewohnt. Ich meine, ich bin selbst mit Fußball aufgewachsen, habe Fußball gespielt und ist halt, ja, Fußball ist halt die Nummer 1 Sportart und Basketball ist halt so ein bisschen, so ja, nicht in Vergessenheit, aber halt unterm Radar, wo man es weniger mitbekommt. Und jetzt über die letzten Jahre habe ich immer mehr mitgekriegt, jetzt von euch beiden, ich meine von Mats Hummels ja auch. Und es sind ja immer mehr, also wo man so ein bisschen mitbekommt, die echt im Basketball echt integriert sind, die NBA verfolgen und halt auch Nationalmannschaft. Und das ist halt echt cool, auch für uns als Nationalmannschaft. So große Namen und einfach Fußball-Nationalspieler und Fußball-Bundesliga-Spieler generell einfach als Supporter zu haben.
Ja, total. Das ist auch immer ein Gesprächsthema.
Ja, ist ja auch geiler Sport.
Ist in der Kabine immer ein Gesprächsthema, auch NBA, Basketball. Da findest du immer Leute in der Fußballkabine, mit denen du dich wirklich da auch fachlich ganz gut unterhalten kannst. Denkt man ja mal von sich selbst, aber das ist auch wirklich der Fall.
Da muss man sich mal in dem Sommer doch alle irgendwie an einen Tisch setzen und ein bisschen die Zeit nehmen und ein bisschen plaudern.
Sowieso, auf jeden Fall.
Und entweder Basketball oder Fußball spielen, das müssen wir dann.
So wir jetzt auch. Also, ja, genau. Ich warte mal, ich muss noch auch meine Füße wieder und dann will ich mal hier mich fit für einen Probetraining.
Nein, das Geile ist halt auch, dass wir hier auch hier vor der Haustür, also auch gerade mit Real Madrid, ne, wir sind auch extrem eng mit den Basketballern verbunden hier. Also die haben auch ihre
Trainingshalle auf unserem Trainingsgelände, nutzen teilweise auch gleiche Essensräume oder so. Und das ist ganz cool. Da wird hier schon auch drauf geachtet, dass wir auch mit den Basketballern dicht dran sind. Ich meine, die waren ja auch in den letzten Jahren mega erfolgreich. Ja. Gerade die Spanier, da sind ja auch Sergio Lull, Rodriguez, wie gesagt, Luca kommt von hier. Also da ist ja auch eine Geschichte da und von daher, ist einfach eine geile Sportart. Da schauen wir. Das einzige Problem halt mit euch in der NBA ist die Zeitverschiebung, aber da muss ich auch manchmal drüber wegsehen dann nachts.
Ja, ich meine, das macht es für mich zum Beispiel leichter, Fußball zu schauen. Ich meine, die Champions League-Spiele Boston war es 2.45 Uhr. Ist natürlich nach dem Training einfach auf der Couch sitzen und ist natürlich für mich so perfekt mal gewesen. Ich meine, klar, andersrum ist es für euch dann ein bisschen schwieriger, aber da musst du das Handy ausmachen und am nächsten Morgen einfach schaut ihr wahrscheinlich dann das Dallas-Spiel komplett an, ohne aufs Ergebnis zu schauen in den Playoffs oder sowas.
Ja, bei mir ist meist so, ich nutze das, wenn wir abends Champions League spielen oder so und dann ist ein geiles NBA-Spiel, dann schaue ich es halt wirklich nachts, weil nach dem Spiel kann ich eh meist nicht schlafen und von daher ist es dann meist perfekt. Oder für die Playoffs macht man auch dann so manchmal eine Ausnahme. Also ja, zum Beispiel eure Spiele, zum Beispiel, keine Ahnung, Milwaukee dann, zum Beispiel letztes Spiel oder so, das habe ich mir dann auch angeschaut, weil es einfach dann, ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich meine, ihr macht 82 Spiele, bevor es richtig losgeht und auch für den Fan ist das echt lang.
Definitiv.
Also. So, und dann kommen die Spiele, wofür du das ganze Jahr schaust und dann guckst du es nicht. So, das heißt, da quäle ich mich dann schon manchmal raus und guck dann die geilen Spiele.
Ja, das verstehe ich schon. Das ist für uns als Spieler auch so, manche so Saisonspiele ist halt wirklich, da hast du auf einmal Ergebnisse mit 140 zu 135. Und in den Playoffs hast du dann wirklich so Spiele, wirklich knapp an die 100, dann wird so alles wirklich so ein kompletter Schalter umgelegt, da bei allen und.
Brutal eigentlich, ne?
Ja, ist so. Also da kannst du wirklich so alles, was vor dem All-Star-Break ist, so ein bisschen wie Vorbereitung. Dann alles All-Star-Break sind dann so diese richtigen Spiele, so Vorbereitung aufs Playoffs und dann geht's halt irgendwie erst richtig los.
Ey. Ja, vor allem die erste Woche NBA-Spiele ist immer echt witzig. Da ist immer 150 zu 150.
Ja, das ist nicht. Aber dann ist die Frage, wenn du so lange wach bleibst, die Spiele schaust, stehst du morgens auf oder lassen deine Kids sich dann zum Beispiel schlafen?
Nee, zur Schule muss ich. Zur Schule wird in die Schule gebracht. Da, wie gesagt, wie hat man früher mal gesagt, wenn man feiern kann, muss man auch arbeiten können. Ne? Wenn ich NBA spiele, muss ich auch aufstehen. Aber mit Mittagsschlaf nehme ich dann mal mit nach dem Training.
Okay. Ja, aber ich meine, das ist ja was Schönes. Ne? Ich meine, wenn du morgens aufstehst und die Kinder wecken dich oder die wollen, dass du sie zur Schule fährst, dafür kann man auch ohne Probleme aufstehen.
Ja, da kannst du auch nicht Nein sagen.
Aber dafür lässt Toni seine Hunde ausführen morgens. Da hat er jemand für, das macht er dann nicht. Das habe ich live miterlebt.
Oh, jetzt. aber jetzt kannst du es ja wieder drehen. Er setzt die Prioritäten auf die Kinder.
Ja, er hat immer ein Argument.
So ist es. Ja, und Felix, komm mal dahin, drei Kinder zu haben. Ne? Dann sprechen wir nochmal.
Ich bin auf dem Weg, auf einem guten Weg. Jetzt muss ich trotzdem mal noch eine Frage zum Fußball stellen, Daniel. Du bist ja so ein bisschen VfL Wolfsburg verbunden. Was sagst du zum erfolgreichen Saisonstart?
Ja, ist für mich nicht immer einfach. Ey. Ich meine, klar, es kommt die Verbundenheit aus der Region. Ich bin aus Salzgitter, was ungefähr, ich glaube, 30 Minuten von Wolfsburg ist, wo ich schon als Kind einfach war für mich. Klar hat man als Kind immer Bayern verfolgt einfach, was natürlich der erste Fußballverein ist, den man ja mitbekommt. Aber für mich war Wolfsburg dann immer einfach nah dran. Und dann habe ich vor einigen Jahren, hat Marcel Schäfer ja in Florida in Tampa gespielt. Mhm. Da habe ich ihn dann kennengelernt. Der war bei uns zu Hause mit seiner Familie. Seitdem habe ich eigentlich eine gute Beziehung, eine gute Freundschaft zu ihm aufgebaut und deswegen bin ich da immer so ein bisschen, noch ein bisschen näher dran am VfL und ja, zum Saisonstart ist natürlich schmerzhaft. Also ich dachte, erstes Spiel, wir waren noch 2-2 zu Hause gegen Bremen, die glaube ich echt gut wieder spielen, wie sie früher halt, ich glaube, wie man Bremen von früher kennt. Also immer ein Tor mehr schießen als der Gegner, egal was, wie es ausgeht.
Ja, ich war auch Riesenwerder Bremen-Fan früher übrigens. In der Double-Zeit.
Ja, 2-3, da war es ja so, ne? Also wirklich, da ging ja Spiele 5-4 aus, 4-3, Hauptsache schießen eins mehr.
Ja, ja, war die geilste Mannschaft der Liga zu der Zeit, auf jeden Fall.
Ja, dann war ich war sogar in München. In München war ich dann beim Spiel gegen Bayern, wo ich mir auch schon, na klar, so wie Bayern angefangen hat, dachte ich mir schon, aber ich meine, gut gespielt, 2-0 verloren, da war ich eigentlich noch so, okay, sieht aus. Aber jetzt die letzten Spiele waren halt leider nicht mehr so erfolgreich. Deswegen hoffe ich, dass da jetzt trotzdem noch mal ein bisschen Feuer gemacht wird und dass da was umgedreht wird. Ich meine, Ich bleib positiv, ja, dass ich da hinterher bin. Ey.
Ja, ist nicht einfach. Ja. Ist nicht einfach.
Max Kruse ist ja noch da. Das wird schon laufen.
Genau. Ich meine, kann doch nicht jeder so einen guten Saisonstart haben, ne? Wie Real.
Ja, das stimmt. Das stimmt schon. Und das muss man ja auch nicht vergleichen. Aber ich meine, du hast ja auch noch, sage ich mal, richtig top Wolfsburger Jahre. Ich meine, auch die ja mit Felix Magath Meister, das wirst du ja auch verfolgt haben. Auch da war das ja echt offensiv. Kann mich noch erinnern, Edin Dzeko und Grafić, das war ja auch, waren ja auch Maschinen, ne? Und da hofft man natürlich immer, dass das lange so anhält, aber vielleicht muss, Felix Magath ist frei, ne?
Ist frei.
Nur so viel.
Ich glaube im Fußball ist es so immer, aus meiner Sicht ist es, du hast halt zwar die Top-Teams und danach kommen halt immer mal wieder ein Jahr, kommt ein Team, was dann Überraschung ist, und ich glaube einfach, kontinuierlich da oben mitzuspielen ist echt schwer. Jetzt in so einer Bundesliga, was für mich echt erstaunlich ist, über die letzten paar Jahre Freiburg und Union Berlin einfach. Also
ja, schon geil. Ja,
einfach mit aus wenig Möglichkeiten finanziell einfach eine Kontinuität reingebracht, was auch dann einfach Spaß macht. Einfach das Herzblut und Schweiß, hart Arbeit, einfach sowas. Und das ist dann beeindruckend. Ich glaube, da können sich generell viele Teams, nicht nur in Deutschland, fast in der Welt, würde ich fast sagen, Europa, echt ein großes Beispiel dann nehmen.
Ja, vor allem, wenn du schaust, wie lange die Trainer dort sind, ne? Also, du musst halt dann irgendwie auch mal, wenn du einen Trainer holst und von dem zu 100% überzeugt bist, natürlich ist ein Trainerwechsel auch mal eine Option, ist ja klar. Ich meine, so ist das überall, so ist das bei euch in der NBA alles. Aber wenn du guckst, gerade Freiburg, Union, wie lange diese Trainer einfach dort schon da sind und auch dann mal ein paar Niederlagen zwischendurch ziehen werden, weil an das große Ganze geglaubt wird, und dann hast du halt diese anderen Mannschaften, die seit Jahren eben so Achterbahn, oben, unten, aber mehr unten als oben, wo alle 6 Monate halt spätestens ein neuer Trainer da sitzt, und dann ist es auch schwer, und deswegen ist es ja auch cool, dass genau dieser andere Weg, finde ich, belohnt wird und erfolgreich ist, dieses Team, dieses Zusammen, dieses mit Ideen einkaufen, nicht Namen einkaufen, sondern die in deine Philosophie passen und dem Trainer halt einfach vertrauen, und das finde ich ja super, dass das mit Erfolg irgendwie honoriert wird auch.
Ja, finde ich auch. Also von als Fan einfach das so mitzukriegen. Wie so einfach, dass der Trainer auch Vertrauen kriegt, auch wenn dann halt mal ein Saisonstart vielleicht nicht so gut läuft. Ja. Einfach aber dran zu bleiben. Ich finde zum Beispiel, wenn du ein Team hast, was aus der zweiten Liga aufsteigt und der Trainer ist der Held, alles ist super, kommt in die erste Liga und ist dann natürlich vielleicht qualitativ und von der Mannschaft, also nicht einfach so gut, und dann ist halt der Trainer der Erste, der gehen muss. Finde ich immer einfach schade, wie du sagst. Und dann siehst du Freiburg, wie lange ist der Streich jetzt da? 17? Beziehungsweise im Verein wahrscheinlich sein ganzes Leben, aber jetzt als Trainer ist er bestimmt, keine Ahnung, 10, 12, 15 Jahre, oder? Wie hast du jetzt bei dir zum Beispiel oder ihr beide, also wie habt ihr denn Trainerwechsel? Wie oft hattet ihr das denn, dass wirklich aus Misserfolgen Trainer wirklich rausgeschmissen wurde? Also wo ihr vielleicht am meisten überrascht wart, wie schnell es dann doch ging.
Also ich hatte in Rostock immer meine erste Saison, hatte ich 4 verschiedene Trainer. Das war schon mal ein guter Start in die Profikarriere.
Herzlich willkommen.
Wir hatten immer bei Union Jens Keller, da waren wir Vierter und da wurde entlassen, weil Vierter für Union, war zweite Liga, aber vierter Platz für Union auch zu dem Zeitpunkt war eigentlich eine sehr gute Platzierung. Und dann wurde er trotzdem entlassen. Es war irgendwie so von heute auf morgen, ohne wirklich Verständnis dafür zu haben. Das war dann schon wild, aber das war.
Aber ich sag dir ganz ehrlich, darf ich da was dazu sagen?
Ja, ausnahmsweise.
Na, aber ich finde sowas zum Beispiel kann man jetzt vielleicht dann tabellenplatzmäßig nicht, aber wenn man wirklich überzeugt davon aus, dass der Trainer die Mannschaft nicht weiterentwickelt, dass damit Ziele in Gefahr sind, dann lässt man sich vielleicht eben auch nicht blenden von dem letzten Ergebnis oder Spiel, was vielleicht sogar gewonnen wurde, oder vom Tabellenplatz, wenn man wirklich dieser hundertprozentigen Überzeugung ist, finde, dann ist es auch nur konsequent, wenn man das eben nicht einfach nur von den Ergebnissen abhängig macht. Also finde ich, genauso halt andersrum, automatisch nicht heißt, Spiel verloren, Trainer raus. So, finde, wenn man da eine klare Philosophie hat, und im Nachhinein hat Union sich ja anscheinend nicht falsch entschieden, auch mit dieser Entscheidung.
Das ist richtig, aber ich war ja live dabei und das war eine Entscheidung, wo wir als Mannschaft auch komplett überrascht waren und wir auch noch versucht haben zu intervenieren, also wirklich das auch noch irgendwie, das nicht mehr rückgängig machbar, rückgängig zu machen. Das war dann schon überraschend zu dem Zeitpunkt. Aber du sagst es ja richtig, jetzt langfristig
gesehen. Ja, weil er dich zum Kapitän gemacht hat. Das war der größte, Fehler.
Ja gut, deswegen verteidige ich ihn ja jetzt auch hier bis auf Blut.
Nein, aber bei mir war es ehrlich gesagt so, dass es schon einige Trainerentlassungen gab. Aber du hast natürlich auch, ich meine, gerade bei Bayern und dann auch bei Real, du hast natürlich ein unfassbares Anspruchsdenken an den Trainer, ne? Also der soll auf der einen Seite die Mannschaft besser machen, aber es wird natürlich auch nicht akzeptiert, mal eine Saison Vierter zu werden oder Dritter zu werden oder keinen Erfolg zu haben. Also das muss parallel passieren, ja? Also die Mannschaft besser zu machen, Neuzugänge integrieren und gleichzeitig musst du aber gewinnen. Also das ist ja der Anspruch bei diesen und das ist halt natürlich schwer. Und natürlich, es gab 2, 3 Trainer in meiner Laufbahn, wo ich es auch echt schade fand, dass die entlassen wurden, weil ich die für richtig gut gehalten habe. Aber hier ist halt echt ganz schwer, über einen langen Zeitraum ohne Ergebnisse bleiben zu können. Dafür ist die Erwartung einfach zu hoch.
Okay.
So, und jetzt lassen wir dich auch in Ruhe, weil du hast morgen Spiel, ich habe morgen Spiel. Beides wird, glaube ich.
Ich nicht.
Felix nicht. Felix kann noch ein bisschen alleine weitermachen. Daniel, auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, dass das manchmal terminmäßig, auch wenn du heute einen freien Tag hattest, nicht so selbstverständlich ist. Ich muss auch mich hier mit Felix öfter mal einen Tag vorm Spiel rumschlagen. Also vielen, vielen Dank. Ach, viel Erfolg. Viel Erfolg für morgen, für den Rest. Auf nach Berlin und ja, lasst euch so weit wie möglich tragen.
Also, nee, hat Spaß gemacht. Also cool, dass ich hier sein durfte und
ruh dich aus, schlaf gut.
Vielleicht sprechen wir nochmal, wenn wir eine erfolgreiche Eurobasket gespielt
wir
haben.
Wir nehmen dich beim
sehr,
Wort.
Sehr gerne. Ich werde hier vor Ort sein, Daniel. Ich drücke die Daumen und ein bisschen auch für dein VfL, ne? Natürlich.
Alles klar.
Danke also. Dir, Daniel. Ciao, ciao.
Daniel.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Einfach mal Luppen ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Seit 2019 mache ich meinen Podcast Reflektor. Es geht um Musik und um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Drama und Euphorie. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Am 14. März ist die Winterpause zu Ende. Dann geht es weiter mit neuen Gästen, jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wer nicht so lange warten möchte, der kann sich im Club Reflektor ganz besondere exklusive Folgen anhören. Hört gerne rein bei steadyhq.com. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Wir hören uns ab dem 14. März. Euer Jan Müller.